dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Heute gibt's schon Teil 4 unserer kleinen Serie darüber, wie Atheisten ihren Atheismus verstehen. Und im Fokus steht vor allem der sogenannte neue Atheismus. Und weil es eine Serie ist und weil wir nur alle paar Wochen was veröffentlichen aus dieser Serie, nur kurz eine Erinnerung, was ist das? Ne? Der klassische Atheismus negiert einfach die Gottesfrage, aber er trifft keine eigene Aussage über ein bestimmtes Weltbild oder über bestimmte Werte. Und der neue Atheismus negiert nicht nur die Gottesfrage, sondern er fügt auch eigene Werte hinzu. Und mit anderen Worten, der neue Atheismus sagt nicht nur was Schlechtes, sondern auch was Gutes. Da mache ich mal so ganz einfach gesagt. Und der Atheismus vertritt jetzt 4 große Werte, 4 große Säulen. Und wir haben deswegen auch diese verschiedenen Folgen jetzt gemacht. Ne? Zum einen der Säkularismus, also die Trennung von Kirche und Staat. Dann der Naturalismus, also die Überzeugung, dass es keine übernatürlichen Wesen oder Kräfte gibt, es sei denn, man weiß es uns nach. Drittens der Scientismus, also die Überzeugung, dass die wissenschaftliche Methode, die variabel ist, also die ist nicht in Stein gemeißelt, ne, aber sie folgt strengen Regeln, dass die wissenschaftliche Methode und die wissenschaftlichen Kenntnisse die einzige zuverlässige Quellen der Erkenntnis sind. Nicht Offenbarung, nicht irgendwie Kaffeesatz lesen oder sonst was, ja, sondern es muss überprüfbares Wissen sein. Das war das dritte. Und das vierte ist eben, und dazu kommen wir heute, der Humanismus. Nämlich die Leitidee, dass es allen Menschen besser und so gut wie möglich gehen soll und am besten auch anderen Spezies. Na, da kommt man so schrittweise drauf. Also der Theismus, der sorgt sich um das Wohl der Götter. Das ist uns Humanisten egal, weil die Humanisten sorgen sich um das Wohl der Menschen und die Götter, die kommen schon klar. So, und das sind also die 4 Grundpfeiler des neuen Atheismus: Säkularismus, Naturalismus, Scientismus und Humanismus. So, und für jeden Begriff haben wir eine eigene Sendung gemacht. Heute gibt es den Humanismus. Und ich frage euch erstmal als erstes in die Runde, würdet ihr euch denn tatsächlich auch als Humanisten bezeichnen? Wenn euch jetzt jemand fragt, ja, was bist denn jetzt? Und irgendwas musst du doch glauben, irgendwas musst du sein. Was machst du? Würdet ihr sagen, Humanismus ist eine gute Bezeichnung für euch, Christian?
Ja, ich würde mich sogar als radikaler Humanist bezeichnen. Um es hier zu outen.
Also ich habe nicht jetzt groß drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich kurz drüber nachdenke, im Prinzip ja, mit dem Hinweis, den du auch schon gegeben hast, das sollte jetzt natürlich nicht gegen das Wohl von Tieren oder so ausgespielt werden oder der Natur oder sowas.
Ich würde mich auch als Humanist bezeichnen, ja, da schließe ich mich an.
Also, dann habe ich ja hier alle 4 gekegelt, ne, 4 von 4. Ich würde mich auch als Humanisten bezeichnen und ich muss gestehen, dass ich das anfangs, also praktisch schon vor Jahrzehnten, verwechselt habe mit dem Christentum. Ich dachte so, ja, das Christentum, ne, ob es jetzt wirklich Götter gibt und so, aber praktisch für das Gute eintreten, ja, und für den Menschen und für das Wohlergehen und Barmherzigkeit und aufeinander achten und sich unterhaken, ne, was ja die SPD oft sagt, ne, ja, hier, wir müssen uns alle unterhaken und dann schaffen wir auch Krisen und so. Und ich dachte irgendwie, das ist die Botschaft des Christentums und ich kann irgendwie auch sagen, auch wenn ich nicht an Götter glaube, ich bin Christ. Und heute würde ich sagen, ein schwerer Fehler.
Hat der Ketzer-Pott was mit deinem Sinneswandel zu tun?
Allerdings, tatsächlich auch, ja, dass man aufgefordert ist, sich mal Gedanken zu machen und dass man auch merkt, es gibt andere sehr ausgetüftelte Weltsichten, wo das auch dann einfach geklärt ist. Ne? Und deswegen sage ich seitdem, nein, ich bin Humanist und kein Christ und ich bin bewusst, ich lehne das Christentum ab, ich finde das abartig und ekelhaft und der Humanismus ist das, was das Gute ist. Und ich glaube, viele Christen sind in Wahrheit Humanisten, nur wissen sie es nicht. Könnt ihr was damit anfangen?
Die predigen im Grunde Humanismus, aber die labeln es Christentum, um ihre scheiß Kirchenstruktur und ihre dummen Schriften mitschleppen zu können. Also quasi Wölfe im Schafspelz oder Etikettenschwindel. Ja.
Tatsächlich ist immer, wenn die Christen irgendwo anecken und dabei gleichzeitig gegen ihre Grundwerte verstoßen, outen sie sich als Humanisten. Wenn sie plötzlich sagen, ja, wir wollen einfach den anderen Menschen helfen. Wir sehen sie als Gottesgeschöpfe. Dann sind sie Humanisten. Und ich denke mal, Humanismus wäre auch ein Schirm, unter dem wir uns mit anderen religiösen Menschen, also wir Nicht-Religiösen, mit religiösen Menschen uns sozusagen zusammenfinden können und an etwas gemeinsamen Guten arbeiten. Die müssen ja nicht alles Atheisten werden. Sie werden einfach nur, seid doch nett zueinander und helft euch. Das wäre quasi so ein Motto.
Finde ich eine gute Sache, also so eine gemeinsame Basis, von der kann man ja dann weiter starten. Ja. Ne? Man muss ja nicht da kleben bleiben. Also ich kann mich erinnern mit der sogenannten Flüchtlingskrise, also für mich war es keine Krise, sondern für die Flüchtlinge. Da war ich mal in so einem christlichen Gemeindeheim, weiß gar nicht mehr, ob es evangelisch war oder katholisch, vermutlich eher evangelisch, weil es eher schlicht war. Und da ging es einfach darum, was macht man jetzt mit diesen Leuten, wie hilft man denen? Und die waren dann da in so einer riesigen Sporthalle irgendwie so ganz jämmerlich untergebracht und so. Und das war so mein erster richtiger Kontakt und so weiter. Und da hatten wir schon eine gemeinsame Basis. Und das weitere Starten könnte dann eben sein, dass man sagt, guck mal hier, wenn du mal Zeit hast, ne, das kannst du auch alles machen ohne deinen Gott. Würde ich denen dann sagen, und dann kann man sie so langsam irgendwie so ein bisschen rüberkitschen. Ne?
Man muss ja schon sagen, dass es im Neuen Testament, in den Evangelien, diese Stellen gibt, wo man jetzt auch zu den mühseligen und Beladenen gut sein soll. Da gibt es ja diese Stelle, wo Jesus sagt, ja, als ihr da irgendeinem dem Hungrigen zu essen gegeben habt und als ihr den Gefangenen im Gefängnis besucht habt, da habt ihr mich besucht oder sowas. Und das zeigt mir aber, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, also schon in dem Versuch, was Gutes für das Christentum zu finden, dass das Christentum sieht ja aus wie Humanismus, weil es letztlich auch in dieser Hinsicht in die gleiche oder eine sehr ähnliche Kerbe haut. Der Unterschied ist aber, dass das Christentum, wenn man guckt, sehr stark dann eigentlich nur so ein, der Humanismus ist nur Mittel zum Zweck, denn du wirst ja in den Himmel kommen. Und deswegen habe ich auch gerade diese Bibelstelle so aus dem Gedächtnis zitiert. Der Sinn ist, dass du in den Himmel kommen bist. Und deswegen bist du jetzt nett zu dem Hungernden und so weiter. Und so wie ich vorhin sagte, die Würde des Menschen macht sich allein am Menschsein fest und nicht, ob Gott da jetzt noch liebevoll drauf blickt. Genauso muss ich hier sagen, Humanismus heißt, dass es um den Menschen geht und nicht um Gott wieder in den Arsch zu kriechen, dadurch, dass man sich nett gibt.
Ich möchte darauf nochmal aufbauen, und zwar bei diesem Vers, den du da zitiert hast, der gipfelt ja darin, dass Jesus sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist ja, man kann es darüber streiten, ob das jetzt in allen Fällen so gilt. Also viele dieser plumpen Weisheiten, da muss man noch einiges dazu sagen, damit die wirklich lebenstauglich sind. Aber ich meine, worum es mir geht, ist jetzt nicht, ob das wirklich so stimmt, sondern dass einem das erstmal so intuitiv einleuchtet. Und dass uns das intuitiv einleuchtet, ist ein Beweis dafür, dass wir es dann eben gar nicht jetzt aus der Bibel erfahren, sondern dass das irgendwie in uns ist oder in unserer Lebenserfahrung, dass wir sagen, ja, ich sehe schon, was er meint. Also ganz extrem schwierig davon irgendwie überzeugen, weil wir noch nie was davon gehört hätten und so, sondern es sind so simple Lebensweisheiten, und das sagt mir eben auch, dass der Humanismus nicht irgendwie so eine ganz sperrige, krude Idee ist, wie beispielsweise, ist jetzt ein bisschen ein komischer Vergleich, aber beim Kommunismus, wo man sagt, man muss erst einen ganz neuen Menschen erfinden, sonst klappt es nicht. Nein, der Mensch, wie er ist, ne, die Welt, wie sie ist, das passt alles, und das kann man mit dem Humanismus zu einem guten Ergebnis führen.
Ja, im Humanismus, da beziehen wir uns ja auch gerne auf den kategorischen Imperativ. Ne? Verhalte dich stets so, dass die Maxime deiner Handlung gleichzeitig Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte oder so ähnlich. Der kategorische Imperativ ist ja auch relativ ähnlich oder sehr ähnlich eigentlich zur goldenen Regel.
Wenn wir jetzt schon so in diesen formalen Bereich gehen, ne, mit Kant und kategorischer Imperativ und so weiter, ist ja sehr formal. Wir haben ja noch gar nicht formal gesagt, was der Humanismus eigentlich ist. Ich habe nur gesagt, es geht dann darum, so dass es den Menschen und möglichst auch dann irgendwann anderen Spezies gut geht. Ne? Aber das kann man noch ein bisschen genauer fassen. Und wie das heute so geht, ne, habe ich also alle möglichen KIs befragt, ne, was sie denn davon halten. Und was könnte uns mehr interessieren, ne, als was so ein Haufen Chips über den Humanismus irgendwie ausspucken. Aber ist ja manchmal ganz gut, um so Sachen zu verdichten. Ja? Das können diese Engines ja ganz gut. Und ich will mir jetzt also nicht sagen, das ist jetzt genau so, aber man könnte das Beispiel mal auf folgende Weise definieren. Pass mal auf. Zitat. Zitat von wem? Also von so einem Chip, ja, von so einer Grafikkarte. Humanismus ist eine ethische Haltung, die den Menschen und seine Fähigkeit zur Vernunft ins Zentrum stellt. Der Humanismus betont Menschenwürde, Freiheit und Verantwortung und strebt danach, Leid zu verringern und ein gutes Leben für alle zu ermöglichen, auf Grundlage von Mitgefühl, kritischem Denken und weltlicher Ethik. Ende des Zitats. Also, das finde ich sehr bemerkenswert, was da alles drin ist. Ne? Die Fähigkeit zur Vernunft steht da drin. Das heißt also, wir sind gefordert. Es ist nicht nur die Hängematte. Ne? Hier macht mal irgendwie, dass es mir gut geht. Ne? Die Fähigkeit zur Vernunft. Menschenwürde ist da drin. Ohne Menschenwürde gibt es keinen Humanismus. Verantwortung. Der Mensch ist verantwortlich. Mitgefühl, kritisches Denken und so, das ist da alles mit drin, fand ich irgendwie schon sehr gut. Also das heißt, also gut gehen ist mehr als nur einfach Wohlbefinden. Und der Humanismus meint auch in der Regel nicht nur Glück und einfach Komfort, ja, und Gleichgültigkeit, dass man einfach kein Leid hat, ansonsten ist einem gleichgültig, ne, obwohl das auch irgendwie zum Leben gehört, dass man auch einfach mal in Ruhe gelassen wird vom Schicksal. Sondern es beinhaltet auch Autonomie, also selbstbestimmtes, verantwortliches Leben, selbst Entscheidungen treffen zu können und auch Rechte zu haben, einen Sinn zu haben, sich entfalten zu können, ne, seiner Bestimmung, die man sich selbst gegeben hat, meinetwegen auch noch vorübergehend, die auch zu verwirklichen und nicht nur gefüttert zu werden wie eine Kuh im Stall. Und da wollte ich mit euch nochmal drüber reden, was ihr denn von dieser erweiterten Definition haltet.
Ich glaube, die Frage ist, die du aufgeworfen hast, ob man statt Verringerung von Leid auch noch Glück hinzunimmt. Jetzt bei Glück kommt es noch hinzu. Glück ist ja etwas, was quasi aus sich herauskommt. Das ist quasi eine Selbststeuerung, dass man sich selbst Glück verschafft. Man kann auch nicht ewiges Glück haben, es ist immer nur ein kurzzeitiges Gefühl. In der amerikanischen Verfassung steht ja deswegen auch das Streben nach Glück und nicht das Glück an sich selbst, weil sonst würde der amerikanische Staat an seine Bürger Heroin ausgeben, anstatt Opium, wie sie es jetzt gerade machen. Denn das macht die wahrscheinlich noch glücklicher. Und insofern ist es nicht unproblematisch, Glück als moralischen Maßstab aufzunehmen. Aber Verringerung von Leid ist zumindest ein Maßstab, den man sehen kann. Es ist eine schwierige Frage, das zu formalisieren und in eine allgemeingültige Form zu pressen.
Will ja auch keiner. Es ist ja nur skizzenhaft. Ne? Ja. Es ist, man kann das ja und man soll es ja auch gar nicht jetzt verbindlich machen, bis in die kleinste Ecke, sondern es ist mal irgendwie nur mal ne, so eine grobe Beschreibung, so eine ungefähre Bestimmung, wohin der Scheinwerferkegel leuchtet. Ne? Aber er ist jetzt nicht total scharf wie ein Laser oder so. Ja? Ich möchte noch mal eine Sache sagen, die mir bei dieser Definition gut gefällt. Und zwar, ich habe ja gesagt, nochmal, ne, Humanismus ist eine ethische Haltung, die den Menschen und seine Fähigkeit zur Vernunft ins Zentrum stellt. Und das gefällt mir irgendwie ganz gut, obwohl das von euch eher, glaube ich, kritisch gesehen wird. Aber ich sehe das so, diese Fähigkeit zur Vernunft ist nicht, wie man so sagt, paternalistisch. Ja, dass man praktisch wie so ein der große Vater mit dem Rauschebart den dummen Leuten sagt, was gut für sie ist, sondern der dir sagt, du bist ein Mensch, du hast einen Verstand und du kannst es. Du benutzt deinen Verstand und du kriegst es raus und trau dir das zu und lies Bücher und wenn du das jetzt noch nicht kannst, dann kannst du es vielleicht in einem Jahr. Go, ja, mach was aus dir. Und darin steckt auch die Förderung von Bildung, dass man also Leute, die jetzt vielleicht noch keine Bildung haben, dass man sie fördert und dass man ihnen sagt, zum Beispiel, es ist ein humanistischer Akt, eine humanistische Tat, Leuten Bildung zu geben. Also ich finde das ganz furchtbar, man in Afrika, man hört immer diese Geschichten, dass die Leute da wenig zu essen haben und so, das ist ja auch furchtbar, aber ebenso furchtbar ist, dass die da halt sitzen und dumm sind und dumm bleiben und keine Schule haben oder nur vielleicht 4 Jahre und da konnten sie nur effektiv 2 Jahre lernen, weil die anderen 2 Jahre mussten auf dem Feld arbeiten. Und das ist schlimm, weil die Leute sind nicht dümmer als wir und es gehört auch zum Humanismus, dass man den Menschen eine Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Das heißt also, Förderung von Bildung, von Entfaltung ist ein humanistischer Wert und man kann es dann auch wieder umdrehen und sagen, Und dann muss man es aber auch einfordern. Dann muss man auch sagen, so, und was soll das jetzt hier mit deinem Götterglauben? Streng dich mal gefälligst an. Das regt mich auf, wenn ich bei YouTube oder jetzt hier bei Atheismus TV oder so mit Leuten diskutiere, die einfach die einfachsten Sachen der Evolutionslehre nicht kapieren. Und das sind 50-jährige oder 60-jährige Leute. Und ich finde, das widerspricht dem Humanismus, dass man Leute so verrotten lässt. Und die Kirchen verstoßen gegen diesen Humanismus, indem sie halt die Leute nicht anstachelt, das zu lernen, sondern sagen, ja, es reicht ja, wenn du dumm bleibst, umso besser für uns. Das verstößt gegen den Wert des Humanismus. Findet ihr nicht?
Für mich ist Naturalismus nur so, dass ich sage, die übernatürlichen Dinge, die bisher postuliert wurden, die sind widerlegt worden. Ne? Und dann bleibt nur die Natur übrig. Wenn man sich überlegt, was haben die Leute denn früher gemacht? Und das will man abstreifen, dann bleibt eben übrig, dass man den Menschen als oder das Wohl des Menschen, wie man es jetzt konkret sagen will, als Ziel nimmt und als Erkenntnismethode die Vernunft.
Wenn das jetzt beim Humanismus darum geht, dass es dem Menschen gut geht und auch anderen Spezies, Vermeidung von Leid und so weiter. Ja, also einerseits guckt man, was macht dem Menschen Spaß, und dann guckt man auch, ach Mensch, es gibt so viele Leuten, denen geht es nicht gut und vielleicht geht es mir auch irgendwann nicht gut, kann man da nicht was machen. Das ist die Motivation für Mediziner, das ist die Motivation für Leute, die Häuser bauen, die Heizungen bauen und so weiter. Ne? Ist es aber nicht irgendwie schwer zu begründen, dass wir sagen, die Verhinderung von Leid ist jetzt irgendwie unsere Leitlinie? Warum? Warum gerade dies? Also das, beim Christentum ist es zwar vielleicht auch irgendwie ein Maßstab, aber es ist nicht der große Maßstab. Also am Schluss geht es darum, in das Himmelreich zu kommen. Egal wie, du musst irgendwie, ne, du kannst jetzt nicht sagen, du scheiß Gott, du hast den Holocaust nicht verhindert. Ne, am Schluss ist es wichtiger, dass die Leute ins Paradies kommen. Alles andere ist dem untergeordnet. Also das ist ein anderer Maßstab. Wieso jetzt gerade Verhinderung von Leid?
Also das sehe ich überhaupt nicht als Widerspruch, denn das Paradies ist ja quasi Definition, per Definition, so wie ich es sehe, unendliches Leid und die komplette Abwesenheit von, Entschuldigung, ich habe ich mit der Hölle verwechselt. Unendliches Glück und die Abwesenheit von Leid. Und von daher ist das ja dann nur so eine Abwägung. Dann lieber ein bisschen Leid wie Holocaust oder so hier auf Erden, wenn aber dann dafür nachher die Auserwählten nach dem Fegefeuer für euch Katholiken jetzt heißt ja Glückseligkeit, glaube ich sogar, ne? So in die Richtung geht das ja. Und von daher, da sind wir nur Ausreden, weil man, wenn man an einen allmächtigen und allgütigen Gott glaubt, dann stört das Leid halt, weil das logisch nicht zu erwarten wäre und dann ist es eine Ausrede. Und man wählt ja jetzt nicht Menschen als Maßstab, weil man sich so toll findet, sondern weil man nichts Besseres hat. Wonach soll uns sonst ausrichten? Was ich vorhin sagte, wir kennen nichts Besseres. Ne? Und dann, das ist ganz, ganz wichtig, weil das auch von so Gläubigen häufig falsch verstanden wird. Als Humanist richte ich mich ja, bin ich ja nicht der Mensch, an dem sich die ganze Welt orientieren soll, sondern alle Menschen. Ne? Und die denken immer, ja, also als würde sich jetzt ein Mensch so in die Mitte stellen wie so ein Gott oder wie so ein Donald Trump praktisch. Aber so ist Humanismus ja nicht gemeint, sondern der Mensch so abstrakt und dann eben alle gleich. Das ist gemeint. Und da kann ich nur sagen, diese Christensache, das überzeugt mich. Ja klar, wenn du natürlich denkst, wenn du so indoktriniert worden bist, dass Gott über dem Menschen steht, dann musst du natürlich der Logik zufolge Gott als obersten Maßstab nehmen. Aber das haben wir ja nun gerade abgeworfen, ne? Denn dann müsste man Gott erstmal vernünftig beweisen, das geht nicht. So. Und wenn du Gott abwirfst, dann musst du halt das Nächstbeste nehmen. Und da kann man ja wieder sagen, wie mit der Wissenschaft, da haben Humanismus und Vernunft ja bisher sehr gute Ergebnisse gezeigt, würde ich sagen, wo dann die Religion erst recht nicht gegen anstinken kann.
Ja, ich sehe schon, dass einen Grund gibt, warum Christentum und Humanismus so gerne verwechselt wird. Und ich denke mal, der Grund ist, dass Christentum den Humanismus als Köder benutzen. Denn wenn man sieht, wie die ersten Gespräche sind, dann geht es immer um humanistische Themen, um Liebe, um sozusagen Fürsorge, um den kleinen Menschen und so weiter. Und das ist eigentlich schon von Beginn an quasi das, mit dem die Leute geködert werden. Die sagen, hier, guck mal, können wir nicht besser zusammenleben? Können wir nicht in einer Welt leben, wo sich alle verstehen und so weiter? Und wenn man das mal auch geschichtlich sehen, die Götter, die im Antike dann quasi die Konkurrenzmodelle waren, die waren eigentlich ziemlich unmenschlich. Man musste Opfer bringen, aber die haben sich einen Dreck um einen gekümmert. Sondern man musste einfach vorsichtig sein, dass man denen nicht in die Quere kommt. Und da war plötzlich ein Gott, der ein Mensch war und der sowas wie wir gelitten haben. Und der war dazu sagen, okay, das ist meine Religion, die sagen den Menschen, den Gott vermenschlicht und dann auch dann leidet und dem schlecht geht. Und kein Wunder, dass es quasi auch einen Zulauf gab, gerade unter den Leuten, die gelitten haben. Und jetzt darf man aber nicht vergessen, dass die Köder und das, was dann passiert ist, mit dem Köder wird man an Land gezogen. Und dann hat aber dummerweise das Christentum eine Menge Sachen, die unmenschlich sind, aus der Antike hinübergerettet in die Moderne. Das heißt, diese humanistische Köder, wenn der geschluckt wird und man dann tiefer einsteigt, dann findet man jede Menge Sachen, die eben überhaupt nicht humanistisch sind und dem sogar widersprechen. Und deswegen kommen wir auch am besten mit den Christen aus, die keine Ahnung haben über Religion. Denn je weniger quasi, wenn sie noch am Köder nagen und der Haken nicht eingeruckt ist, dann rübergezogen worden sind in die Unmenschlichkeit der Heiligen Schriften und der tieferen Interpretation, was eine Hölle nun wirklich ist und was das bedeutet, und wenn sie nicht drüber nachdenken, dann sind das Humanisten, die auch ein Streben nach Humanismus haben, weil sie halt dieses Versprechen des Humanismus im Christentum gesehen haben. Insofern kann ich sehen, dass gerade die Wischiwaschi-Christen, die Buffet-Christen, die sich besser raussuchen, eigentlich gute Humanisten sind und das Beste wollen. Dass sie dummerweise da jetzt jemand auf den Leim gekrochen sind, gut, das passiert jedem, dass man irgendwas kauft, was vielleicht nicht so toll ist, wie es in der Werbung klingt.
Ich will das unterstreichen, Christian, mit diesem Köder. Ich glaube auch, dass das ein Trick ist, dass sie Dinge vor ihren Karren spannen, die niemand bestreiten will. Also beispielsweise, sobald der Priester in Gefahr gerät, sagt er sofort, er ist doch fürs Gute und für die Nächstenliebe. Bist du etwa gegen die Nächstenliebe? Bist du etwa gegen das Gute? Und so, ne? So versteckt er, dass er eigentlich nicht für das Gute ist, sondern für seinen eigenen Geldbeutel und schon gar nicht für die Wahrheit. Ja, also das ist irgendwie ein ganz gutes Versteck, sich Dinge zu suchen, wo alle irgendwie nicht widersprechen wollen, ne? Eben diese guten Werte. Ich gehe mal in meinen letzten kleinen Punkt, und zwar dieser Humanismus, der muss sich ja irgendwie auswirken. Man muss ja irgendwas tun. Man kann ja nicht einfach nur da sitzen und denken, sondern der Humanismus, der will ja gestalten, der will ja die Welt besser machen. Dazu brauchst du ja dann irgendwie auch Handlungsanweisungen oder eine Handlungsrichtung. Und da sind wir also wieder beim Thema Moral. Was soll ich tun? Und ist diese Moral im Humanismus nicht irgendwie beliebig? Er sagt zwar irgendwie, ja, man soll sich so handeln, dass allen Menschen gut geht und so, aber ist es am Schluss nicht nur letztlich die Glorifizierung der eigenen Meinung, dass wir letztlich das machen, was die religiösen Leute machen, dass Gott immer deren Meinung ist und jetzt ist zufälligerweise der Humanismus immer meiner Meinung und jeder hat seinen eigenen Humanismus und das passt vorne und hinten nicht zusammen und jeder fühlt sich gut, aber steckt nichts dahinter. Er sieht das Dilemma, ne? Ihr wisst ja, ich kann mich da kurz fassen, ja? Matthias?
Das klingt für mich wie die Projektion eines Gläubigen. Denn aus meiner Wahrnehmung ist natürlich das Christentum gerade nur eine Glorifizierung der eigenen Meinung und des aktuellen Zeitgeists, die dann mit herausgepickten Halbsätzen aus der Bibel, die sich vom Wortlaut so anhören wie das, was man meint, gemeint ist. Ne? Und das wird hier projiziert. Das ist ja häufig so, dass Religiöse wirklich nicht erkennen, dass, also die können sich nicht in nichtgläubigen Menschen reinversetzen. So. Und da würde ich entgegenhalten, wie bei der Wissenschaft, da unterscheiden sich ja jetzt die Forschungsmethoden in diesem Jahrhundert auch als vor, sagen wir mal, 150 Jahren oder so, weil man einfach weitergekommen ist. Und das Ziel ist, wir wollen mehr wissen und die Methode ist Vernunft. Und das ist hier beim Humanismus im Grunde genauso. Früher hat man sich noch über Penicillin gefreut und dass man sich irgendwie eine Kanalisation hatte. Und heute will man dann, was weiß ich noch, keine Ahnung, gesunde Ernährung haben oder so. Die Methode ist Vernunft. Die Gefahr ist eben, dass man sich dann selber einfriert in dem Zeitgeist von der Zeit. Dann bleibt man da stehen. Das merkt man am Anfang nicht, weil man ja auf der Höhe der Zeit sozusagen ist. Aber wenn man merkt das ja, die Kirchen, die rennen ja immer nur hinterher. Und die treiben ja auch nichts voran, sondern die verbringen ihre ganze Zeit damit, ihre scheiß alten Bücher, wie wir vorhin gesehen haben, jetzt irgendwie an den Zeitgeist anzudocken. Das ist ja, was das für eine Ressourcenverschwendung ist. Ne? Diese ganzen Leute und Steuergelder, die dafür benutzt werden. Das Argument greift nicht, sondern das klingt für mich wie die Projektion von einem Gläubigen, der wieder nicht kapiert hat, dass der Humanismus oder Atheismus nicht nur eine andere Spielart von den gleichen Denkmustern ist, sondern ein komplett anderes Denkmuster.
Ja, Matthias, ich ganz kurze Antwort drauf. Das hast du richtig erkannt. Ich muss sagen, ich verzweifle, dass du das sofort erschnüffelt hast, wie so ein Trüffelschwein. Also man, verzeih mir diesen. Ja, aber sofort, ja, obwohl ich es irgendwie so ein bisschen versucht habe, mit Blättern zuzudecken. Aber ich habe in allen Folgen versucht, allen diesen 4 Folgen jetzt, rauszufinden, ob wir nicht letztlich die gleichen Fehler machen wie die Religiösen, nur unter einem anderen Namen. Ja, das steckt schon ein bisschen dahinter. Also tatsächlich ist es genau eine religiöse Argumentation. Das stimmt schon, daher kommt das. Ne? Gucken, was der Christian sagt. Christian.
Ich bin ja nicht der Meinung, dass sozusagen alles Böse von der Religion kommt, sondern das Böse kommt auch noch aus anderen Richtungen. Und wenn ich quasi humanistische Entscheidungen rechtfertigen muss, dann kommt die Kritik heutzutage nicht von den Religiösen, weil es sie kaum noch gibt. Zum Beispiel mal ganz, ganz Banales. Ich habe Solarpanels auf dem Haus, ja. Und dann treffe ich mich mit den emeritierten Kollegen hier, den Professoren, und dann fragt mich der eine, ja, rechnet sich das überhaupt mit den Solarpanels auf dem Dach? Und dann sage ich, habe ich jetzt, nachdem er es mehrfach gesagt hat, alte Leute wiederholen sich ja gerne, habe ich gesagt, ja, ich meine, es muss sich natürlich rechnen, ne? Weil man kann es ja nicht machen, um den Planet zu retten, weil was hat der Planet schon für uns getan? Ne? Der muss mir erstmal was liefern und dann gebe ich das zurück. Selbst wenn es sich nicht rechnet, ist es etwas quasi was zu tun, was vielleicht die Klimakatastrophe ein bisschen abmildert. Ist das nicht vielleicht etwas, was an sich etwas Gutes ist, und muss das sich dann immer in der Steuererklärung und in der Finanzbuchhaltung niederschlagen? Ist es nicht genau das, was ethisches Verhalten für die Menschheit ausmacht? Ist, dass man eben manchmal auch sozusagen das ein bisschen, muss ja nicht immer sein, dass man sein alles weggibt und so weiter, ein bisschen verliert, damit alle gewinnen. Und das ist genau die Sache. Wenn man quasi Humanist ist, dann muss man auch Entscheidungen treffen, von denen man weiß, dass sie richtig sind, die vielleicht auch gegen eigenen Egoismus sich wirken und damit allen zugutekommen. Und wenn man das sozusagen immer noch mit hat und sagt, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier oder dort zu investieren, oder ich kann jetzt hier den Dreck liegen lassen oder mitnehmen, was wäre denn eigentlich für alle besser? Wenn man das drin hat in seinem Denken, dann trifft man eine Menge guter Entscheidungen, die am Schluss in der Summe dann halt der Menschheit etwas bringen. Und dazu brauche ich dann halt keinen Gott, der mir das sagt, hier, Leviticus 3,17, sammel deinen Hundekot ein im Park, steht da dran drin. Und wenn nicht, soll dir deine 7. Generation von Hundewelpen verdörren im Angesicht. Sondern das ist einfach eine vernünftige Entscheidung, die man treffen kann, wenn man neben seinen egoistischen Motiven auch das Allgemeinwohl noch im Blick hat.
Wir hatten vorhin von dem kategorischen Imperativ gesprochen und der ist ja so ein bisschen komisch formuliert, ne? Dass die Maxime deines Handelns halt die Maxime, und da würde ich schon wieder fragen, was sind Maxime? Ich habe mir das als Teenager, ne, als ich jetzt nie mehr an Gott geglaubt habe, dachte, ja scheiße, wie kann ich denn jetzt meine ethischen Entscheidungen treffen? Da bin ich sehr schnell drauf gekommen. Das waren zwei Regeln. Das eine ist, wie würde ich das finden, wenn sich mir gegenüber jemand so verhalten würde, und wo kämen wir hin, wenn sich alle so verhalten würden? Und ich meine, ich will mich damit jetzt nicht rühmen, aber ich finde, das ist einfacher verständlich. Ich meine, das läuft auf diesen kategorischen Imperativ hinaus, aber ich finde, es ist eine griffigere Formel aus heutiger Sicht. A, wie würde ich es finden, wenn sich mir gegenüber jemand so verhält, und B, wo kämen wir hin, wenn sich alle so verhalten? Und da passen nämlich die Sachen, die Christian gesagt hat, die passen da super rein. Klar kann ich meinen Müll hier liegen lassen oder so oder nicht, aber wo kämen wir da hin?
Ich hatte ja vorhin gefragt, ob der Humanismus nur letztlich die Glorifizierung der eigenen Meinung ist und gar kein richtiges, stabiles Fundament hat, ne, dass er sehr wandelbar ist letztlich, ne? Auch durch den Zeitgeist. Ich meine, den kann man ja nicht bestreiten, dass er davon auch geprägt ist. Und meine Antwort darauf ist, ja, der Humanismus, das ist ja das Gute. Der Humanismus ist wandelbar. Er kann dazulernen. Das ist seine Stärke. ne, und nicht seine Schwäche. Und diese Zauberbücher, die sich nicht wandeln können, das ist das Allerschlimmste. Ich hätte jetzt nichts gegen die Zauberbücher, wenn man sie prüfen würde und dann würde man sie verwerfen. Und dann würde man sagen, ja gut, wir haben jetzt was Besseres. Ne? Also das ist die große Stärke des Humanismus und dazu gehört auch eine Tugend, die man üben sollte, nämlich meinetwegen Fehler machen, aber Fehler schnell zugeben und dann über Bord werfen und was Neues machen. Dass wir dazu keine Religion brauchen, sondern einfach nur schnelles Handeln. Und das ist die große Stärke. Und das, liebe Leute, bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet...
Weil der glückliche Mensch gewöhnlich keine Religion braucht, können Religionen gewöhnlich keine glücklichen Menschen gebrauchen.
Karl Heinrich Leopold Karl-Heinz Deschner. Geboren 1924 in Bamberg. Gestorben im April 2014 in Haßfurt, war ein deutscher Schriftsteller und Historiker, bekannt durch seine kirchenkritische Kriminalgeschichte des Christentums. Und das war die 168. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge ein oder schaut bei unseren Kollegen rein, zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns. Die Artikel von awq.de, viele tolle Artikel, jede Woche neu. Der Podcast von Mann glaubt es nicht, unsere werten Kollegen von da drüben, hallo. Dann Radio Artikan, ne, wie Atheismus, Artikan, der kritische Podcast aus Österreich. Und die beiden YouTube-Kanäle Atheismus TV und Neue Atheismus TV. Außerdem Buchempfehlungen und alles, was der wackere Atheist und Ketzer sonst noch braucht, findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei den Mitketzern, ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss!
Tschüss. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.